Ja, schönen guten Morgen auch von mir an diesem sonnigen Morgen. Schön, dass wir uns versammeln können an diesem Tag, wo die Sonne scheint. Viele meinten, ja, der Mai war so wechselhaft, aber es ist gut zu wissen, dass unser Herr nicht wechselhaft ist. Er ist beständig, der bleibt gleich. Und ja, schön, dass wir nun unter Gottes Wort stellen können. Ich bete noch zu Beginn mit uns noch kurz. Bleibt gerne dazu sitzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir auch jetzt danken, Herr, dass wir dich loben und preisen durften mit unserem Gesang, Herr. Danken dir auch jetzt, dass wir auch Zeit haben, um von dir zu hören, Herr, von dir, dem lebendigen Wort, der das lebendige Wasser hat, Herr, wie wir gehört haben. Und bitte sprich du durch uns, Herr, durch dein Wort, Herr, und dass du verherrlicht wirst auch in unserem Herzen, Herr. Danke, Herr, dafür. Amen. Ja, das Thema hat Daniel Treffen gesagt, wonach streben wir im Leben? Ich habe zwei Folien, die werden dann kurz angezeigt. Das ist nur eine Folie mit dem Titel. Und viele kennen vielleicht den Film, der aus einem Buch stammt, Das Streben nach Glück mit Will Smith. Das ist ein Film, der von einem Buch stammt. Den Menschen gibt es auch hinter der Rolle von Will Smith. Der heißt Chris Gardner. Und wer den Film kennt, weiß, der hat ein schwieriges Leben gehabt mit seinem Sohn, alleinerziehend, und war zwischendurch auf der Straße, bis er endlich zum echten Glück sozusagen geschafft hat im Leben und hat es dann erfolgreich, hat Karriere gemacht, ist heute, wie wir wissen, von den Menschen, der lebt immer noch, Multimillionär und hat sozusagen familiäres und berufliches Glück geschafft. Das so aus der weltlichen Sicht, aber wir wollen heute mal schauen, was der Herr uns sagt, wonach sollten wir als Kinder Gottes, als Geheiligte Jesu Christi, geheiligt durch sein Blut, als Christen, wonach sollten wir streben? Und dazu wollen wir sein Wort anschauen. Zu Beginn vielleicht ein paar Beispiele, wonach Leute streben. Ich habe ja von dem Chris Gardner erzählt, der das Glück gefunden hat im Beruf und im Leben sozusagen. Und wonach streben heute Menschen? Ich denke mal, viele von uns haben verschiedene Ziele. Von klein auf, kleine Kinder haben Ziele, gut in der Schule zu sein vielleicht oder besser zu sein als ihre Freunde bei irgendeinem Spiel. Es ist viel Wettbewerb da. Erwachsene möchten vielleicht auch Karriere machen oder eine Ausbildung machen und da erfolgreich sein. Manche wollen wie ein Schönheitsideal haben und möchten so schön sein und wollen vielleicht abnehmen oder zunehmen, kommt da eher drauf an. Und ja, verschiedene Ziele, die Menschen haben können, auch berufliche Ziele. Manche wollen auch, dieser Chris Gardner zum Beispiel, der wurde ja, man sagt es in der Aktienbranche, er wurde ein Broker, das heißt ein Aktienmakler. Aber mich würde das nicht so arg interessieren, das wäre zu viel Geld für mich, viel zu viel beschäftigen mit dem Geld. Aber es sind verschiedene Ziele da. Vielleicht mag jemand zum Beispiel Astronaut werden, bei NASA zu arbeiten oder bei SpaceX. Und ich wurde gefragt, beziehungsweise wir wurden gefragt in der Schule, früher in Griechenland, was wir denn werden wollen. Und mein Wunsch war damals sehr kindlich, Spion, Fußballer oder Rambo. Aber keine echten Ziele. Ja, und wir wollen heute schauen, was der Herr uns zu sagen hat. Wonach sollen wir streben? Was ist das Lebensziel? Wonach sollen wir streben? Und dazu habe ich eine Stelle ausgesucht und versuche mit Gottes Hilfe uns, dass wir die verstehen, die Eigenschaften, die dort stehen, aus 1. Timotheus 6. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. 1. Timotheus 6. Ich lese ab Vers 3, um den Kontext zu verstehen, und es geht dann hauptsächlich um Vers 11. 1. Timotheus 6, ab Vers 3. Wenn jemand fremden Lehre verbreitet und nicht der gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, Die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung, von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und nun Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Ja, das war es erstmal aus dem Wort. Vielleicht ein paar Hintergrundgedanken zum ersten Timotheusbrief. Den schrieb Paulus, wie bekanntlich, an Timotheus, an sein geliebtes Kind im Glauben, ein Kind, was er ihm lange begleitet hat. Und wir wissen, dass er Paulus nach seiner ersten Inhaftierung in Rom, wo er sozusagen Hausarrest hatte und Besuche empfangen konnte und eher milde war im Vergleich zu der zweiten Inhaftierung, sein Inhaft dort in Rom, konnte danach rausgehen und wieder in den Reisedienst und hat aber Timotheus in Ephesus gelassen, in der Gemeinde in Ephesus, wo auch viele Irrlehrer da waren. Wir wissen das auch durch andere Briefe. Und schrieb ihm diesen Brief an Timotheus, um zu sagen, und den Grund lese ich mit uns auch mal, der steht nämlich in 1. Timotheus 3, also ein paar Seiten davor, können wir zusammen aufschlagen. Der Grund, wieso Paulus den Brief an Timotheus schrieb. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also wie man sich verhalten soll in der Gemeinde, im Haus Gottes, ist der Grund, wieso Paulus da schrieb. Ganz anders als der zweite Timotheusbrief, da schrieb Paulus aus der Gefängniszelle, wie wir wissen, mit einem anderen Ton. Aber hier in dem ersten Brief sehen wir, wie man sich in der Gemeinde verhalten soll. Und ich möchte das etwas ausweiten im kompletten Leben, nicht nur hier vielleicht im Gebäude, im Haus, wo wir uns vielleicht nur sonntags sehen oder aufhalten, sondern im ganzen Leben. Und das wollen wir heute sehen und uns mal den Vers, dann nochmal zurück auf den Vers 6, Vers 11, den Vers mal anschauen. Ja, wir beginnen aber, Paulus schreibt zu Timotheus, du Mensch Gottes, ja? Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind geheiligt durch Jesus Christus, durch seine Gnade gerechtfertigt, weil Jesus Christus unsere Schuld, unsere Sünde auf sich nahm am Kreuz. Und wir dürfen Geheiligte sein, ja? Geheiligt durch ihn, wie wir aus 1. Korinther 1 auch lesen. Und diese geheiligten Menschen, die können auch sich Mensch Gottes bezeichnen. Die können sich als Mensch Gottes bezeichnen. Und hier sehen wir, was für einen Ton auch Paulus zu Timotheus braucht, so mit ernstem Ton. Du aber, Mensch Gottes, was soll der machen? Erstmal sagt er, fliehe diese Dinge. Deswegen hatte ich auch davor die Verse gelesen, den Sachen fliehen, die davor waren. Und fliehen ist ja etwas, was man, was es heißt, man lässt alles los und flieht, ja. Wenn zum Beispiel ein Feuer ist oder ein Erdbeben oder zum Beispiel der Sünde, so wie Josef geflohen ist von der Frau des Potiphar, von der Sünde fliehen sollte man auch. Und fliehen, ja, alles loslassen. Die vielleicht ein Erdbeben miterlebt haben, wissen, man beim Erdbeben lässt man alles los und runter und versteckt sich in deinem irgendwo sicher, wenn es weiter weg ist, oder man geht auf die Straße. Und er soll fliehen, diesen Dingen. Man soll darauf fliehen. Und was soll er anstatt fliehen? Und danach sagt er, wonach soll er jagen? Jagen, das griechische Wort hier mit jagen, ist auch dasselbe Wort wie nach streben. Das sehen wir auch durch andere Bibelverse. Mit jagen und streben ist dasselbe Wort im Urtext. Und dieses ist in ein Hinterherjagen. Im Griechischen sagt man das immer noch, wenn die Polizei einen Verbrecher hinterherjagt, ist noch ein Wort dazu, also ein Zusatzwort. Es ist so ein Jagen, was man hinterher. Zum Beispiel Polizei jagt dann einen Verbrecher und hier, wir sollen nach diesen Dingen jagen. Und das wollen wir erstmal schauen, die verschiedenen Wörter. Ich habe mal aus Interessenshalber, wenn jemand sich da interessiert, die Wörter zu schauen. Erstmal jagen ist das griechische Wort mit dem, das heißt einfach diorgia, einfach nur um zu schauen. Und wir kommen jetzt dann zur Gerechtigkeit, das erste Wort. Und ich meinte ja, wir sollen nach Gottes Gerechtigkeit schauen, nach Gottes Gerechtigkeit schauen, denn Jesus Christus ist, wie ich vorhin gesagt habe, ist am Kreuz für unsere Schuld gegangen, damit wir zur Gerechtigkeit in ihm erlangen. Wie wir aus 2. Korinther 5, Vers 21 wissen, wir sind zu ihm in seiner Gerechtigkeit gegangen. Und wir kennen das zum Beispiel durch die Glaubensväter wie Abraham, wie sie die Gerechtigkeit durch Glauben erlangt haben. Also wir können nur eine Gerechtigkeit erlangen und nach dieser streben und jagen, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Wir können nach seiner Gerechtigkeit trachten und ihm schauen. Und wie wir aus, vorhin meinte ich Hebräer, da steht, Hebräer zitiert den Vers aus Habakuk 2, Vers 4. Ich lese den einmal mit uns. Habakuk 2, Vers 4, dass der Gerechte aus Glauben leben soll, ja. Und da sehen wir dass wir der gerechte Mensch lebt aus dem Glauben. Das sind wieder zwei verschiedene Wörter. Und da ist es wichtig, dass wir schauen, was ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern was ist Gottes Gerechtigkeit. Und da ist es wichtig, da zu schauen. Denn wir sind gerechtfertigt durch Jesu Blut. Und danach sollten wir trachten, nach Gottes Gerechtigkeit, nach seinem Willen trachten, wie Matthäus 3, 6, 33 sagt. Das als erstes Wort. Das griechische Wort hier mit Gerechtigkeit ist Dikaiosyne. Und ja, das ist das Erste. Wenn jemand, ich habe jetzt den Vers noch nicht gelesen, Habakuk 2, Vers 4. RB, also 4b, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ja, also ein sündiger Mensch kann in Jesus Christus Gerechtigkeit finden, wenn er ihn als Heiland annimmt. Also sozusagen das erste Wort, danach sollten wir jagen. Und das zweite Wort, das möchte ich eher betonen, also ich werde nicht alle Wörter gleich betonen, ich werde etwas mehr auf die Gottesfurcht eingehen und Gottesfurcht, Gerechtigkeit und Glauben. Und hier steht, dass Timotheus auf die Gottesfurcht sich konzentrieren möchte und schauen, dass er sich darin übt. Er soll ja nach Gottesfurcht üben. Und ein paar Seiten davor sagt er nochmal, wie er das machen soll, wie man in Gottesfurcht, wie er sich darin üben soll. Eine Seite davor, in eurer Bibel, bei Kapitel 4 nämlich, 1. Timotheus 4, 7 bis 8. Lese ich einmal, 1. Timotheus 4, 7 bis 8. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Ja, ich hatte mal gelesen, die leibliche Übung nützt wenig, also auch wenn jemand keinen Sport macht, vielleicht ist es nicht schlimm. Nein, man sollte schon auf seinen Körper achten. Aber wir sehen, es nützt wenig, die leibliche Übung, aber was nützt viel, was hat einen Ewigkeitswert, wenn man gottesfürchtig lebt, ja? Da soll man sich üben, so wie ein Sportler. Paulus spricht ja oft als Sportler, hat ein Ziel und hat oft das Ziel vor Augen und darin soll man üben, danach streben, nach der Gottesfurcht. Und als Beispiel hatte ich ja am Anfang gesagt, mit welche Ziele haben wir als Leben? Haben wir den Ziel, gottesfürchtig zu leben? Leben wir gottesfürchtig, als wenn wir zum Beispiel, wir sehen uns ja, habe ich ja vorhin gesagt, nur sonntags, aber wie gottesfürchtig leben wir in unserem alltäglichen Leben? Haben wir ein gutes Gewissen im Alltag? Verbringen wir viel Zeit mit dem Herrn im Gebet? Hören wir auch in der Woche mal eine Predigt? Beschäftigen wir uns viel mit seinem Wort? Ich hatte ja gesagt, dass ich bin ja bekehrt in Griechenland und Anfang meiner Bekehrung muss ich sagen, ich habe nicht gottesfürchtig viel gelebt. Es gab eine Umkehr, es gab eine Veränderung, aber das war so eher eine kleine Veränderung. Und ich habe nicht wirklich gottesfürchtig gelebt. Ich habe einige Zeit ich habe nicht viel Kontakt gehabt mit Menschen. Ich war viel in meinem Zimmer und habe Computer gespielt zum Beispiel. ich sage mal, zwischen 17, 16 und 21, wo ich mich bekehrt habe, da hat mich mein Umfeld nicht viel gesehen. Ich war sehr viel in meinem Zimmer. Und rückblickend muss ich sagen, das war nicht gottesfürchtig. Ich habe nicht die Ehre, nicht Gott geehrt, nicht aus Dankbarkeit gelebt für den Herrn Jesus Christus, der alles gegeben hat für mich, für meine Sünde. Und es war für mich, es gab eine Veränderung, aber nicht so eine wirklich große. Ich hatte zum Beispiel ein irdisches Ziel, dass ich in einem Spiel einen ganz großen Rang schaffe. Ja, das war damals mein Ziel. Danach habe ich gestrebt, aber natürlich ein falsches Ziel. Ich habe nicht gottesfürchtig gelebt. Und so können wir auch andere Ziele haben, die vielleicht nicht mit Gottes Zielen übereinstimmen, die vielleicht nicht per se schlecht sind, vielleicht ein Hobby oder eine andere Sache, die an sich aus nicht schlecht ist, aber man verbringt vielleicht viel zu viel Zeit damit und man hat nicht die feste Beziehung zum Herrn und lebt da nicht gottesfürchtig. Auch ein Hobby kann viel Zeit in Anspruch nehmen und dass wir da den Fokus da verlieren. Und wir sehen, dass wir viel Zeit, Gottesfurcht heißt ja, den Herrn zu ehren, ja, das griechische Wort Evsevien ist hier im Text, den Herrn zu ehren mit unserem ganzen Leben, nicht nur, was wir vielleicht, dass wir uns sonntags sehen und man hat sonntags ja eh ein fröhliches Gesicht und man lacht und hat es gut drauf, sondern das ganze Leben soll von Gottesfurcht umgeben sein und nicht wie, nicht nur ganz, als ob die Umkehr, die Buße, die stattgefunden hat, einen wenigen Wert hat. Denn das soll unser, hier sagt Paulus zu Timotheus, danach sollte er streben, danach sollte er achten, nach diesen Zielen. Dann deswegen die Frage an mich, sowie an uns allen, wie gottesfürchtig leben wir in unserem alltäglichen Leben, unser ganzes Leben? Wie ist da unsere dankbare Haltung zum Herrn? Und noch ein Bezug, damit ich auch ein bisschen auf den Kontext einsehe, der Verse. Wir sehen, wie Paulus auf die Ehelehre eingeht, von 3 bis 10. Und diese Ehelehre hatten ja diesen falschen Anschein der Gottesfurcht, ja. Wie heißt es dann in Vers 6 ist, wenn sie an die richtige Haltung zur Gottesfurcht, aber Vers 4 und 5 eher. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und die Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Also vielleicht so Frömmigkeit zeigen, aber im Inneren wirklich eine verdorbene Gesinnung haben, nicht die Gesinnung Jesu Christi, die richtige Gesinnung zu haben, das sollten wir davon fernhalten. Und das hat ja das Merkmal dieser Irrlehrer, wie auch im 2. Timotheusbrief, da spricht Paulus zu Timotheus und sagt ihm, warnt ihn davor, wie es auch in der letzten Zeit kommen soll, in dieser Endzeit, wo wir auch momentan leben, warnt davor, nicht so zu sein. Natürlich auch nicht aufgeblasen, ein Christ sollte nicht stolz sein oder aufgeblasen und soll mit Genügsamkeit sein Leben gehen. Ja, es ging um einiges um Geld und Genügsamkeit und so können wir, denke ich mal, auch ein Christ kann gottesfürchtig leben, wenn er mit Genügsamkeit auch mit seinem Besitz umgeht, mit seinem Besitz, mit das, was er vielleicht verdient, mit seinem Beruf. Und da kann man auch Gottesfurcht zeigen, wenn wir da eine gottesfürchtige Haltung haben. Und das sehen wir ja. Ein Christ ist gottesfürchtig gelebt, wenn er genügsam lebt. Wir sind ja, denke ich mal, alle hier reich in Deutschland. Manche vielleicht reicher als andere. Und wir brauchen viel Weisheit und Gnade vom Herrn, wie wir dann mit unserem Reichtum umgehen sollen. Das sehen wir auch ein paar Verse weiter, sagt er 17 bis 19. Nochmal spricht er auch nochmal die Reichen an. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Ja, Paulus nimmt ganz viel Acht. Wir sehen, in der Bibel wird viel um Besitz und Reichtum gesprochen und ist auch eine Gefahr für uns Menschen, wenn wir da nicht auf den Herrn auch diese Angelegenheit so auf ihn werfen und schauen, dass wir auch mit unserem Besitz gottesfürchtig leben sollten. Ja, da ist eine Gefahr und der Herr kann auch segnen. Der Herr kann auch segnen mit Reichtum und Gnade und das können wir dann nicht, wir sollen da nicht darauf vertrauen, sondern auf den Herrn, der das gibt. Ja, das zum Wort Gottesfurcht. Also Gottesfurcht, Gott fürchten. Evsevia heißt, das sind zwei Wörter, Ehren. F heißt gut und Sevia kommt von Sevasmos, das ist Ehren, fürchten, Ehren respektieren. Aber Respekt ist nicht so das schönste Wort, die schönste Übersetzung, also eher Gott ehren mit unserem ganzen Leben, mit unserer Zeit. Ja, dann kommen wir zu einem Wort Glauben. Ich habe ja gelesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und was steht noch im Hebräer 11, Vers 6? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also auch wenn man alles hat, vielleicht gute Werke, man tut vielleicht viel Gutes, man lächelt viel, man gibt viel, man hat ja ein gutes Zeugnis. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn ohne Glauben können wir nicht vor Gott treten. Ja, vor dem Glauben ist es ohne Glauben gibt es keine Gerechtigkeit in Jesus Christus. Ich möchte dazu zum Thema Gerechtigkeit und Glauben wissen wir ja vieles, was Paulus schreibt im Römerbrief. Wir können zusammen einmal Römer 3 Vers aufschlagen. Römer 3, 21 bis 23. Ich möchte einmal mit uns lesen. Römer 3. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also wir sind alle Sünder, alle. Es gibt keinen, der kein Sünder ist. Und wenn wir aber Sünder sind, können wir durch diese Gerechtigkeit Gottes, durch Jesus Christus, können wir vor dem lebendigen Gott stehen, wenn wir sterben oder wenn die Welt zu Ende geht, können wir da sagen, ja, wir sind gerechtfertigt durch Glauben an Jesus Christus und gerechtfertigt, wir kommen nicht unter dem Zorn Gottes. Wir sind gerechtfertigt, ja, denn alle haben gesündigt, alle haben Sünde und müssen irgendwo hingehen, ja, mit dieser Sünde. Wir können ja nicht irgendwo vielleicht ein Loch graben und die Sünde abladen, das geht ja nicht. Die ist in uns seit der Geburt. Und mit dieser Sünde müssen wir irgendwo hingehen. Und da hilft uns, da gibt uns der Herr eine Lösung. Und dafür brauchen wir den Glauben. Damit wir nicht unter den Zorn Gottes kommen, in die ewige Verdammnis, die Hölle, sondern im Himmel zum Herrn. Und da ist es wichtig. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann können wir angesprochen werden als Mensch Gottes, wie ich vorhin gesagt habe, als Geheiligte Jesu Christi. Ja, das nächste Wort ist Liebe. Viele kennen ja das am häufigsten, ist auch zitiert, Arapi. Also das letzte Wort ist ein I, nicht ein E, wie oft gesagt wird. Aber ich kann es verstehen, das Ita wird übersetzt mit E oft. Aber also im Griechischen ist es ein I, also kein E. Und ein Christ sollte ja, das Kennzeichen eines Christen sollte ja Liebe sein, das kennen wir aus unzähligen Stellen. Jesus Christus sagt in Johannes 13, Vers 35, an der Liebe soll man euch erkennen, an der Liebe zum Herrn. Ohne, wenn wir nicht Liebe zeigen, die wir die Liebe empfangen haben von dem Herrn, was ist dann unser Kennzeichen? Ja, ein Christ ohne Liebe ist, Paulus sagt das ja im 1. Korinther 13, ein Christ ohne Liebe gibt es nicht. Ja? Und man kann vielleicht gesetzlich sein oder und sagen, ah, das ist richtig, aber wenn man keine Liebe hat und nur auf die Gesetzlichkeit achtet, wo ist da dann der Unterschied zum einen, der den Herrn nicht kennt? Lieben, und man sieht ja Liebe dazu, dass man alles macht, ja, wenn jemand liebt, man geht auf, und wenn jemand in Gefahr ist, man geht und rettet ihn. Man schreit nicht zu ihm vielleicht, wenn ein Auto kommt, ah, Vorsicht, ein Auto kommt, sondern man geht hin und vielleicht ein kleines Kind und rettet das Kind und nimmt es zu Arm. Das ist aus Liebe macht man das. Das als nächstes Wort, das habe ich nicht so viel betont. Auch das nächste, Geduld, ist auch eine Haltung, die wir von dem Herrn haben sollten. Eine geduldige Haltung, auch nicht mit unseren Geschwistern umzugehen. Ich denke mal, viele brauchen viel Geduld, wenn sie Kinder haben. Man braucht viel Geduld eventuell mit Kindern. Ist vielleicht gut, wenn man keine Kinder hat, dann braucht man nicht diese nochmal extra Portion Geduld. Aber wir sehen, ein Geduld ist ein Merkmal eines Christen, ein Merkmal eines lebendigen Christen, der das haben soll, nicht nur mit Geschwistern im Glauben, sondern im ganzen Leben. Und zu Geduld und Sanftmut habe ich zwei Verse, die können wir mal zusammen aufschlagen. Einmal Epheser 4, Vers 2, ist ja auch eine Frucht des Geistes. Epheser 4, Vers 2. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Ja, hier haben wir alle drei Wörter. Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Vier sogar. Und die Demut noch dazu. Und wir sehen, das ist eine gläubige Haltung, wenn wir in Geduld einander achten, so wie mit Sanftmut. Dann gehen wir direkt zum nächsten. Das sind auch die Wörter, wenn jemand die lesen möchte in Griechen. Eine sanftmütige Haltung, so wie der Herr Jesus gesagt hat, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütigen, sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist alles verknüpft. Wir kennen die ja alle, die Wörter, und das sind alles zusammen verknüpft. Wir sehen die, dass die, ein gläubiger Christ sollte so sein, einer, der den Herrn Jesus Christus als Heiland hat. Das sollte ein Merkmal sein, danach sollten wir streben und jagen. Es ist nicht so, dass wir es irgendwann schaffen und sagen, ich habe das alles und jetzt muss ich nicht mehr daran streben, sondern es ist ein beständiges Streben. Wir werden es nie schaffen, in Perfektion diese Eigenschaften und Haltungen zu haben und bekommen. Der Herr hilft uns dabei. Hier im Leben schaffen wir das nie, aber mit Gottes Hilfe können wir danach streben, ja, immer weiter dazu. Es gibt keinen Punkt, wo wir sagen können, ich habe das alles geschafft und das reicht dann aus. Das reicht dann aus. Und diesen heiligen Wandel sollen wir ja streben mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Ich und weil wir den Herrn als an erster Stelle setzen möchten, den Herrn an erster Stelle. Und es ist ja ein Wettkampf, wie ich vorhin meinte. Und Paulus schreibt das zu Timotheus. Ich habe vorhin kurz gesagt, der erste Timotheusbrief war eher, wie man sich verhalten soll in der Gemeinde. Und ich habe es dann ausgeweitet. Und wenn wir zum zweiten Timotheusbrief gehen, sehen wir mal das Ergebnis davon, was Timotheus die vergangenen Jahre gemacht hat. Wenn wir zum zweiten Timotheusbrief gehen, zum Wandel von Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 3. Was er gemacht hat, hat er das gemacht, was Paulus ihm gesagt hat beim ersten Brief. Im zweiten Brief schreibt Paulus aus der Todeszelle in Rom, wo er dann erwartet hat, dass er hingerichtet wird. Und da sagt er zu Timotheus, das war dann schon ein bisschen persönlicher dann, 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Ja, Timotheus hat das bewirkt und ich hoffe, dass wir das auch sagen können als Kinder Gottes, als Geheiligte Jesu Christi, dass wir sagen können, wir sind, wenn wir diese Welt verlassen, dass wir, ob es jetzt der Tod ist oder wenn der Herr wiederkommt, dass wir sagen können, ja, wir haben mit Gottes Hilfe versucht, so gut wir können, heilig zu leben, gottesfürchtig zu leben und einen geheiligten Wandel zu haben. Ich habe jetzt oft das Wort Geheiligte gesagt und möchte noch kurz zum Schluss nochmal darauf eingehen, was heißt ein Geheiligter? Wir sehen das, ich möchte einen heiligen Wandel haben. 1. Korinther habe ich ja vorhin gesagt, da spricht Paulus die Korinther, wenn jemand lesen möchte, mit Geheiligten. Und diese Geheiligten sind die Menschen, wie die Mensch Gottes, die den Herrn angenommen haben. Und wenn du den Herrn nicht angenommen hast, das heißt, wenn du nicht glaubst an Jesus Christus, dass du ein Sünder bist, also erstmal muss man verstehen, dass man ein Sünder ist und Umkehr braucht. Viele Menschen glauben vielleicht an Jesus, ja, es gab ihn, er hat gelebt, aber man muss selber glauben und ihn als Herrn annehmen. Das heißt, man Buße tun und Umkehr. Und wenn du das glaubst, dann kannst du als Geheiligter bezeichnet werden, wie Paulus die Korinther anschreibt mit Geheiligten, also mit als ein Mensch Gottes. Und um das zu zeigen, wie das Leben in Heiligung sein kann, dann möchten wir zum Brief an die Korinther gehen. Dann schlagen wir einmal auf. Im ersten Brief an die Korinther, 1. Korinther 6, Vers 11. Wie man heiligt werden kann, ja, ich habe es ja kurz erwähnt und die Stelle hier, 1. Korinther 6, Vers 11, da spricht er auch an sündige Menschen davor, also mit 9 und 10, wenn jemand die lesen möchte, 9 und 10, das sind alles Sünder und sie sind in der Sünde, aber sie, und er spricht dann die Korinther als Geheiligten, wie die den Herrn angenommen haben, und sagt zu denen: Und solche sind etliche von euch gewesen, also Sünder davor, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und in der Geist, in dem Geist unseres Gottes. Ja? Wir sind abgewaschen, also die Sünde ist tot, ist weg von uns. Wir sündigen zwar immer noch, aber der Herr nahm unsere Schuld auf das Kreuz und wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können dieses geheiligte Leben haben in dieser Endzeit, wie ich vorhin sagte, denn die Zeit ist böse. Das lesen wir, ich habe noch den letzten Vers, den wir aufschlagen können, aus Epheser 5, Vers 16, um die jetzige Zeit zu signalisieren, zu zeigen, was das heißt, wie wir leben sollen in dieser Endzeit. Wir wissen nicht, wie lange wir es noch hier auf der Erde haben. Und zu diesem Vers, denke mal, das zeigt es ganz gut. Epheser 5, Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ja, wir leben in diesen bösen Tagen. Wir können uns freuen. Wir dürfen heute singen. Ich finde das richtig schön, dass wir dem Herrn unser Lobpreis bringen. Aber es ist trotzdem eine böse Zeit und wir dürfen dankbar sein für dieses Geschenk, was wir haben können. Ein Geschenk, dass wir dem Herrn Loblieder singen können. Wenn jemand die Loblieder auch lesen möchte, das stehen schön, ganz schön in den letzten 5 Psalmen, also ab 145 bis zum Ende. Man sieht, wie schön es ist, dem Herrn zu Lob singen. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit ist böse. Wir sind in der Endzeit. Der Herr kommt bald. Und für die Menschen, die nicht wissen, ob sie wirklich diesen heiligen Status haben können, nicht irgendwas was man nicht versteht, sondern einen Status vor dem Herrn, wo sie dann wissen, was dann passiert, mit ihnen passiert wird, möchte ich nur noch ermutigen, das festzumachen, dass man die Beziehung zum Herrn festmacht. Heute mit jemandem sprechen, vielleicht der ein Christ ist, ein wiedergeborener Christ, oder selber liest, die Bibel aufschlagen, das Johannesevangelium aufschlagen und selber lesen, wie diese Umkehr stattfindet. Ich hoffe, wir können dazu auch alle zusammen wachsen in dem Herrn, die mit dem Herrn schon lange leben, dass wir die Zeit auskaufen, gottesfürchtig leben, mit ihn an erster Stelle stellen, mit unserem Leben. Wir wissen nicht, wie lange wir es haben, vielleicht noch ein paar Tage. Jetzt ist noch die Zeit, das zu tun, Gas zu geben für den Herrn und in Gottesfurcht wandeln. Dazu möchte ich uns allen ermutigen und ich hoffe, darin können wir wachsen. Amen.